ganz viele Kirchen, da hängt dieses Holzkreuz mit Jesus im Altarraum und symbolisiert, dass Jesus für dich gelitten hat, dass Jesus für dich gestorben ist. Es gibt andere Kirchen, da hängt ein leeres Holzkreuz und symbolisiert, dass Jesus eben nicht mehr an diesem Kreuz hängt. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann entdecken wir, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er aufgefahren ist in den Himmel und dass er sitzt zur Rechten Gottes. Wir wollen gleich nochmal in diesen Song kurz reingehen, aber vielleicht kannst du dir vor Augen, einfach deinem inneren Auge, einfach nochmal kurz diesen Jesus vor Augen malen. Jesus, wie er hängt an diesem Holzkreuz, wie er für dich gelitten hat, wie er sich hat blutig schlagen lassen, wie die Nägel in seine Hände getrieben wurden, wie er seinen letzten Atemzug nimmt und wie der Speer in seine Seite gerammt wird. Jesus starb für dich. Aber Jesus blieb nicht ewig an diesem Kreuz. Jesus wurde in ein Grab gelegt, einbalsamiert, der Stein davor gerollt. Aber am dritten Tag ist Jesus von den Toten auferstanden. War noch eine Zeit unter seinen Jüngern, ist dann an Himmelfahrt zum Himmel aufgefahren. Und er sitzt zur Rechten Gottes und ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dieser Jesus, der zur Rechten Gottes sitzt, der kennt dich. Er liebt dich. Er weiß, wo du stehst. Er kennt deine Sorgen, deine Ängste. Er weiß um deine Träume, deine Ziele und deine Pläne. Und bei all dem, wo er zu Rechten Gottes sitzt, will er gleichzeitig dein guter Hirte sein, das Licht in der Finsternis, das Brot des Lebens, der Fels in der Brandung. Jesus ist der liebende Vater, der seine Hände ausstreckt, damit du ihm entgegenlaufen kannst. Wir wollen noch einmal gemeinsam singen. Diesen Jesus anbeten. Diesen Jesus, der starb für dich, der sein Leben gab aus Liebe zu dir. Dieser Jesus, der dieses Grab gelegt wurde und der von den Toten aufgestand. Dieser Jesus, der aufgefahren ist zum Himmel und zur Rechten Gottes sitzt. Diesen Jesus beten wir an. Dieser Jesus will dein Vater sein, dein Versorger. Der gute Hirte an deiner Seite. Jesus, wir beten dich an.
Ich steh vor dir mit der Hoffnung.
Danke, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast. Danke, dass du bereit warst, diesen Preis zu bezahlen. Aber heute in Ostersonntagmorgen feiern wir, dass du nicht nur für uns gestorben bist, dass du von den Toten auferstanden bist, dass du lebst, dass du sitzt zu Rechten Gottes und dass du wiederkommen wirst, dass du Wohnungen für all diejenigen vorbereitet hast, die an dich glauben, die deine Kinder sind. Und dafür ehren wir dich, dafür lieben wir dich und dafür feiern wir heute Morgen in Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns doch Gott nochmal einen Applaus geben. Jesus war zunächst einmal der Sohn von Maria. Jesus war der Sohn von Maria. Jesus wuchs auf in einem Zimmermannshaushalt. Sein Vater war Zimmermann. Jesus war ein Geschichtenerzähler. Jesus war ein Lehrer. Jesus war ein Rabbi. Jesus war ein Wunderwirker. Jesus war ein Prophet. Jesus war höflich. Jesus war hilfsbereit. Jesus war barmherzig. Jesus war aber auch an manchen Stellen provokant. Jesus war charismatisch, Jesus war mutig. Jesus wurde hin und wieder missverstanden, aber von vielen doch auch gemocht, von manchen verehrt. Jesus war unorthodox, Jesus war speziell, einzigartig. Jesus wurde am Anfang gefeiert und am Ende abgelehnt. Jesus wurde verraten, Jesus wurde angeklagt, Jesus wurde bespuckt, Jesus wurde gegeißelt. Jesus wurde an dieses Kreuz genagelt mit einer Dornenkrone auf dem Kopf, mit diesem Schild König der Juden oben drüber. Jesus wurde gekreuzigt und dann beerdigt. Und dann lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 1, am ersten Tag der Woche, also am Sonntagmorgen, am Ostersonntagmorgen, am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Maria Magdala war eine der Nachfolgerinnen von Jesus. Jesus hatte 12 Jünger, Jakobus, Johannes und Petrus waren vielleicht die bekanntesten, aber um diese 12 Jünger herum gab es noch viele weitere Menschen, die Jesus nachgefolgt haben. Viele Männer, viele Handwerker, viele Fischer, viele Zöllner, aber nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Und Maria Magdala war eine dieser Frauen. Jesus ist ihr begegnet, Jesus hat in ihr Leben reingesprochen, sie wurde frei von Bindungen, von bösen Geistern, die ihr Leben drangsaliert haben. Und sie hat entschieden, diesem Jesus nachzufolgen, an seiner Seite zu sein. Sie hat viele Predigten gehört, sie hat viele Wunder gesehen, sie hat viele Lehren gehört. Sie war dabei, als Jesus verraten wurde, sie war dabei, als Jesus an dieses Kreuz genagelt wurde. Und an diesem Ostersonntagmorgen war sie auf dem Weg zu diesem Grab mit der vollen Überzeugung, dass Jesus tot war. 2 Tage zuvor war sie dabei, an Karfreitag. Jesus wurde verraten, in einem Scheingericht verurteilt. Alles, was sie ihm vorwerfen konnten, war, dass er für sich in Anspruch nahm, der Sohn Gottes zu sein. Nichts anderes war, als seinem Leben auszusetzen. Aber diesen Grund haben sie zum Anlass genommen, ihn an dieses Holzkreuz nageln zu lassen. Jesus hing dort, blutend, schmerzbesetzt, einsam, verlassen. Und eines seiner letzten Worte, die er aussprach, war: Es ist vollbracht. Und sie hörte diese Worte, sieht zu, wie der Speer in die Seite von Jesus getrieben wird, wie Wasser und Blut raustropft. Und sie realisiert, genauso wie allen Umliegenden auch, dieser Mann ist tot. Sie geht traurig von dannen, um mit ihrem Schmerz umzugehen. Josef von Arimathäa, ein einflussreicher Jude, durchaus auch vermögend, hatte ein Anliegen, dass Jesus nicht wie andere Verbrecher tagelang an diesem Kreuz hängen musste, zur Abschreckung für all die anderen, die vorbeiliefen. Und so ging er, seinem ganzen Mut zusammengenommen, mit Nikodemus gemeinsam zu den politischen Führern, und er bat darum, Jesus vorzeitig von diesem Kreuz abnehmen zu dürfen. Und an Karfreitag nehmen sie den Leichnam von diesem Kreuz. Sie bringen ihn in das nächstgelegene Grab. Josef hat es zur Verfügung gestellt. Der Leichnam wurde notdürftig einbalsamiert, ein paar Leintücher drumherum gewickelt. Das Grab rein, der Stein davor. Und sie gingen von diesem Grab weg in der festen Annahme, dass Jesus tot war. Und dann vergehen zwei Nächte, ein Tag dazwischen. Und dann heißt es, am ersten Tag der Woche, am Ostersonntagmorgen, kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab. Und die Frage ist, warum kommt Maria von Magdala so früh am Ostersonntagmorgen zu diesem Grab? Wenn wir in Lukas nachlesen, dieselbe Begebenheit, dann entdecken wir, warum Maria von Magdala zu diesem Grab ging. Am ersten Tag der Woche, sehr früh, heißt es dort im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Vers 24, Vers 1. Am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie, Maria und Magdala und ihre Begleiterin, zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Das war der Grund, warum sie zum Grab ging. Entweder hatte sie den Männern nicht vertraut, dass sie ihren Job richtig gemacht hatten, oder war es einfach nochmal so ein Liebesdienst. Aber Maria von Magdala ging an Ostersonntagmorgen zu diesem Grab mit vorbereiteten Ölen und dem festen Entschluss, diesen Grabstein nochmal wegrollen zu lassen, dieses Grab nochmal zu öffnen, die Leintücher nochmal abzuwickeln, damit sie Jesus nochmal einbalsamieren konnte. Manchmal ist Glaube sehr abstrakt, manchmal passiert Glaube irgendwo hier in unserem Herzen. Aber manchmal wird Glaube auch ganz praktisch. Maria von Magdala war nicht nur beeindruckt von Jesus, sie war nicht nur bewegt von dem, was er in ihrem Leben gemacht hat. Es war nicht nur etwas, das irgendwo in ihrem Herzen passierte, ihr Denken veränderte und in ihrem Leben einen anderen Sinn gab. Es führte sie dazu, dass sie ganz praktisch wurde. Manchmal wird Glaube ganz praktisch. Manchmal muss Glaube ganz praktisch werden. Und Maria von Magdala am Ostersonntagmorgen macht sich auf mit diesem Öl, um Jesus nochmal einzubalsamieren. Wir müssen uns das vorstellen, als Maria von Magdala zu diesem Grab ging, da ging sie nicht, um die Auferstehung von Jesus zu feiern, sondern um den Leichnam von Jesus einzubalsamieren. In ihrem Denken, in ihrem Wissen, in allem, was sie sich vorstellen konnte, war Jesus tot. Und sie kommt dort an diesem Grab und sieht, dass der Stein weg ist. Und dann heißt es in Vers 2, da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, Klammer auf, Johannes, und berichtete ihnen. Und die Bibel sagt uns nicht ganz genau, wo Petrus und Johannes sich aufhielten, aber die Bibel sagt uns indirekt sehr klar, dass Petrus und Johannes offensichtlich nicht beim Grab waren. Das war nicht der Ort, an dem sie Ostersonntagmorgen voller Erwartung zubrachten, in der Hoffnung, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Jesus hatte das hin und wieder mal angedeutet, manchmal ein bisschen direkter und manchmal ein bisschen indirekter. Sie hatten das wohl gehört, aber in ihrem Herzen, da waren all diese Geschichten vom verlorenen Sohn und all diese Gleichnisse. Und da gab es diese Wunder und die Befreiungen und die Brotvermehrung und die Stillung des Sturms. Und da war so vieles, was sie reflektiert hatten. Aber diese Andeutung, dass Jesus von den Toten auferstehen konnte, die konnten sie nicht fassen. Selbst Petrus und Johannes, die ganz nah an Jesus dran waren, die vieles miterlebt haben. Am Ostersonntagmorgen waren sie nicht am Grab. Sie hatten miterlebt, hautnah, wie Jesus gefangen genommen wurde. Sie hatten miterlebt, wie er in diesem Verhör, in diesem Scheingericht verurteilt wurde. Sie konnten sich vorstellen, wie Jesus ausgepeitscht wurde, wie er an dieses Kreuz genagelt wurde. Und um ein Haar wäre Petrus mit dabei gewesen. Dreimal musste er Jesus verleugnen. Dreimal musste er behaupten, dass er ihn nicht kennen würde. Fast hätten sie ihn auch erwischt. Petrus hatte andere Sorgen am Ostersonntagmorgen, als vor diesem Grabstein zu warten und zu gucken, ob was passieren würde. Petrus hatte keinen Glauben dafür. Jesus hatte andere Sorgen. Petrus war irgendwo, aber nicht am Grab. Und Maria von Magdala kommt an bei den Jüngern, bei Petrus, bei Johannes und berichtet, Johannes Evangelium 20, Vers 2, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen. Wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auch für Maria von Magdala war selbst das leere Grab war noch kein Auslöser, glauben zu können, dass Jesus von den Toten auferstand. Das war gar nicht in ihrem Denkhorizont. Ihr Problem war, wo haben sie den Leichnam hingebracht? Die römischen Wachen hatten das Grab bewacht, damit eben keiner den Leichnam stehlen konnte. Und ihre einzige Erklärung für das leere Grab war, dass die Römer selbst den Leichnam irgendwo anders hingebracht haben könnten, um ihn dort sicherer bewachen zu können. Niemand an diesem Ostersonntagmorgen kam auf die Idee, dass Jesus von den Toten auferstanden sein könnte. Sie berichtet, wie gesagt, den anderen Jüngern im Lukas-Evangelium auch nochmal in der Parallelstelle beschrieben. Doch für diese, heißt es dort, klang die Geschichte. Im Lukas-Evangelium wird berichtet, wie Maria in dieses Grab reinschaut und zwei Engel sieht und die Engel sagen, er ist nicht hier. Der, den du suchst, ist nicht hier. Und sie kommt zurück zu den Jüngern und erzählt diese Story, wie sie am Sonntagmorgen zum Grab gehen wollte, ganz früh, als es noch finster war, um den Leichnam einzubalsamieren. Aber der Grabstein war weggerollt, wie sie reingeschaut hat und wie sie zwei Engel da sitzen sah. Ihr sagten, den du suchst, der ist nicht hier. Und sie erzählt diese Geschichte den Jüngern, Petrus, Jakobus, die schon so vieles gesehen hatten und erlebt hatten mit Jesus. Dann heißt es doch, für diese klang die Geschichte völlig unsinnig. Andere Übersetzungen sagen, wie leeres Geschwätz. Deshalb glaubten sie ihnen, also Maria und der nicht. Die gute Nachricht heute Morgen ist, du und ich, wir sind nicht verrückt, wenn wir hin und wieder mal zweifeln. Vielleicht kennst du Tag in deinem Leben, wo Jesus alles bedeutet, wo du Jesus alles zutraust, wo nichts unmöglich ist, wo du proklamierst, dass er auferstanden ist, dass er zu Rechten Gottes sitzt, dass ihm gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden, wo du glaubst, dass er dir einen Job besorgen kann, einen Ehepartner, dass deine Kinder wieder anständig werden, dass dein Auto wieder läuft, die Waschmaschine funktioniert und das Kinderzimmer auch. Vielleicht, es gibt Tage, da traust du einfach alles zu. Und dann gibt es aber auch Tage, wo wir uns fragen, was wenn nicht? Was, wenn es kein ewiges Leben gibt? Was, wenn Jesus nicht heilt? Was, wenn Gott nicht eingreift? Was, wenn die Angst bleibt? Was, wenn der Konflikt nicht befriedet wird? Was, wenn es nicht funktioniert? Was, wenn es für den anderen funktioniert, aber für mich nicht? Herzlichen Glückwunsch, du bist nicht alleine mit deinen Fragen, mit deinen Zweifeln, mit deinen Sorgen und mit deinen Ängsten. Die Jünger, Petrus, Johannes, Maria Magdala, die so nah dran waren, konnten an diesem Ostersonntagmorgen nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. In ihrem Denken musste logischerweise Jesus tot sein und in diesem Grab, aber er war nicht da. Und sie fragten sich, wer hat ihn weggebracht? Und weil sie keine Antwort wussten und weil die Frauen behaupteten, da saßen zwei Männer drin, die sagten, der, den ihr sucht, ist nicht da, heißt es nur Petrus. Nicht mal alle, aber Petrus, wenigstens Petrus, nur Petrus lief trotzdem zum Grab, um nachzusehen. Dort angekommen, beugte er sich vor, um einen Blick hineinzuwerfen und sah die losen Leintücher. Dann ging er weg und rief, er lebt, er lebt. Das wäre schön gewesen. Es wäre schön gewesen. Petrus, heißt es dort, lief zum Grab, sah die losen Leintücher, ging weg und fragte sich verwundert, was geschehen war. Warum dokumentieren die ersten Jünger ihren Unglauben? Einer der Gründe, warum ich die Bibel liebe und einer der Gründe, warum ich die Bibel für glaubwürdig halte, ist, weil sie so schamlos ehrlich ist. Weil sie einfach berichtet, wie es war. Keine Verschönerung, nichts vertuscht, einfach die Realität, wie es war. Wir alle wissen, wie man Geschichten erzählt, dass man am Ende selber der Held ist. Wenn wir mal den Rasen gemäht haben, wenn wir mal den Müll rausgebracht haben, wenn wir die Spülmaschine, wir alle wissen, wie man Geschichten erzählt, sodass wir selber gut dastehen. Aber die Evangelienschreiber schreiben nicht eine Geschichte, wo sie selber am Ende gut dastehen, sondern sie berichten einfach, wie es war. Und in dieser Ostergeschichte war es einfach so, dass keiner Glauben hatte. Dass alle davon ausgingen, dass Jesus tot in diesem Grab liegen müsste. Wenn die Geschichte eine erfundene Geschichte wäre, würde sie sich anders lesen. Wenn die Geschichte ausgedacht wäre, dann wäre Petrus und Johannes der Held. Dann hätte Petrus nicht Jesus dreimal bei der Gefangennahme verleugnet, dann wäre Petrus mutig gewesen. dann wäre er der Held gewesen, dann wäre er dabei geblieben, dann wäre er Jesus gefolgt, dann wäre er an diesem Kreuz unten gestanden, dann hätte er Jesus begleitet auf seinen letzten Atemzügen. Dann wäre Petrus und Johannes an diesem Grabstein gestanden am Ostersonntagmorgen mit einer fetten Marketingkampagne, Instagram und Facebook, komm zum Grab, Ostersonntagmorgen bei Sonnenaufgang. Und dann wären die Menschenmassen da gewesen und die Blaskapelle und das Banner wäre aufgehängt gewesen, he is risen, er ist auferstanden. Und wäre ein Countdown gelaufen, 10, 9, 8, bei 5 hätten sie den Grabstein wegrollen lassen. Die Geschichte von Lazarus im Hinterkopf, Lazarus, komm heraus. Und bei 0 wäre Petrus und Johannes in diesen Grabstein, an diesen Öffnung reingelaufen und gesagt, Jesus, komm heraus. Dann wäre Jesus rausgekommen. Hätten sie die Leintücher abgemacht, hätten sie im Leben eingehaucht, wie auch immer. Und hätten sie eine Kirche gegründet, hätten sie ein Gebäude gekauft, hätten sie eine Kollekte eingesammelt, hätten sie eine Leitungsstruktur erfunden, was immer. So, wenn die Geschichte erfunden gewesen wäre, würde sie anders in der Bibel stehen, als sie steht. Der einzige Grund, warum diese ganzen Zweifel, diese ganzen Fragen, dieses ganze Versagen in der Bibel steht, ist schlichtweg, weil es genau so war. Am Ostersonntagmorgen hatte keiner Glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden wäre. Aber 7 Wochen später, an Pfingsten, steht auf einmal Petrus und Johannes und die anderen Jünger in Jerusalem auf dem Marktplatz, in derselben Stadt, in der Jesus eben noch gefangen genommen wurde, in derselben Stadt, wo sie eben noch gerade so dem Tod davongekommen sind, in derselben Stadt, wo Jesus gekreuzigt wurde, in derselben Stadt, wo das Grab von Jesus war, in derselben Stadt steht Petrus und Johannes auf dem Marktplatz, 3000 plus Menschen um sie herum und sie fangen an zu predigen. Und sie fangen nicht an zu predigen über die Story vom verlorenen Sohn. Sie fangen nicht an zu predigen, wie Jesus den Sturm stillte. Petrus fängt nicht an zu erzählen, zeugnishaft, wie er übers Wasser ging. Petrus erzählt nicht, die Wahrheit wird euch frei machen, sondern Petrus steht da und alles, was er predigt, ist, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, lebt. Dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der lebt, ist von den Toten auferstanden, war unter uns und wir haben ihn gesehen. Der einzige Grund, warum wir überhaupt von Jesus wissen, ist, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Bis jetzt haben schon so viele gute Menschen gelebt. Schon so viele Menschen haben schlaue Reden geschwungen, tolle Bücher geschrieben, 5 Schritte, 3 Prinzipien, 4 Wege. So viele Menschen haben schon gute Dinge getan. Und welche Stiftungen gegründet, und welche Sozialwerke, und welche Weißen. So viele Menschen haben schon Gutes getan. Der einzige Grund, warum wir heute, 2000 Jahre später, noch von Jesus wissen, ist nicht, weil Jesus lebte, sondern weil er immer noch lebt. Nicht, weil er starb, so viele Menschen sind schon gestorben, gute Menschen, sondern weil er von den Toten auferstand. Der einzige Grund, warum es die Bibel gibt, ist die Auferstehung von Jesus Christus. Wenige Tage nach Pfingsten gehen Petrus und Johannes in den Tempel. Und an diesem Tempeleingangstor, der schönen Pforte, sitzt ein Gelähmter, wie er seit vielen Jahren dort sitzt, um Geld zu erbetteln. Und an diesem Morgen läuft Petrus an diesem Gelähmten vorbei, schaut ihn an und sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus, steh auf und geh. Und an diesem Tag steht dieser Gelähmte auf, fängt an, durch den Tempelhof zu tanzen und die ganze Menschenmasse, die ihn alle kannten, läuft zusammen. Und sie fragen sich, was hier passiert. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die Jesus vor ein paar Wochen gekreuzigt haben, kriegen es mit, schauen sich's an und hören die Predigt von Petrus im Tempelvorhof. Ihr, heißt es dort, habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert, habt auch dann noch auf seine Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Irgendwas in diesen 7 Wochen ist passiert, im Herzen von Petrus. Und die Erklärung, die uns die Bibel gibt, ist, Jesus ist Petrus erschienen nach der Auferstehung. Petrus war beim Fischen. Petrus ist zurückgegangen zu seinem normalen Beruf. Und er kommt von diesem Fischfang zurück und er sieht am Ufer eine Gestalt. Und je näher er kommt, desto klarer erkennt er, dass es Jesus ist. Und er springt aus dem Boot, wartet zum Ufer und sitzt an diesem Lagerfeuer, das Jesus für ihn vorbereitet hat. Jesus schaut ihm tief in die Augen und sagt, Petrus, liebst du mich? Denselben Petrus, der Jesus verleugnet hat. Petrus sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dreimal. Genauso oft, wie Petrus Jesus verleugnet hat, fragt Jesus Petrus, liebst du mich? Dieser Moment hat das Leben von Petrus komplett auf den Kopf gestellt. Seit diesem Tag wusste er, dass er wusste, dass er wusste, dass Jesus lebt. Er war dabei, als er gekreuzigt wurde. Und er war dabei, als Jesus an diesem Lagerfeuer saß und ihm in die Augen schaute und sagte, liebst du mich? Und am Pfingsten steht Petrus auf diesem Marktplatz und predigt, nicht vom verlorenen Sohn, nicht von der Heilung von einem Blinden, nicht von dem Liebesdienst, den Jesus gemacht hat, nicht von seinem Lebensstil, nicht von seinen Werten, nicht von seiner Ethik, nicht von seiner Theologie. Das Einzige, was er predigt, ist Jesus Christus als den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Ohne Angst und ohne Scham, in dem Wissen, dass er es selber gesehen hat. Wisst ihr, es gibt Dinge, es ist eine, etwas zu glauben, und das andere, etwas zu sehen. Ich habe schon viele Dinge geglaubt und mich geirrt. Habe schon oft geglaubt, die Sonne wird scheinen am Nachmittag. Habe schon oft geglaubt, ich komme rechtzeitig. Habe schon oft geglaubt, das Hemd sieht gut aus. Habe schon oft geglaubt, das Essen wäre das, was ich will. Habe schon oft geglaubt und mich getäuscht. Aber wenn du etwas siehst, hat es eine andere Qualität. Jesus sagt nicht, wir glauben an Jesus Christus, sondern wir haben Jesus Christus gesehen. Wir sind Zeugen davon, dass er lebt. Die Auferstehung von Jesus Christus verändert alles. Bis Ostersonntagmorgen haben die Jünger etwas über Jesus geglaubt. Dass er gut ist, dass er gerecht ist, dass er Wunder wirkt. Ab Ostersonntagmorgen haben sie nicht mehr über Jesus geglaubt, sie haben an Jesus geglaubt. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du glaubst etwas über Jesus. Glaubst, dass er ein guter Mensch war? Glaubst, dass er ein guter Prediger war? Du glaubst, dass er ein tröstender Mensch ist? Aber es ist ein Unterschied, ob du etwas über Jesus glaubst oder an Jesus glaubst. Und an diesem Ostersonntagmorgen ist irgendetwas in dem Herzen der Jünger passiert, bei diesem Moment, wo sie ihm begegnet sind, das einen Switch in ihr Leben gebracht hat. Sie haben nicht mehr etwas über Jesus geglaubt, sondern sie haben angefangen, an Jesus zu glauben mit dem ganzen Leben. Die Auferstehung von Jesus verändert alles im Leben von Petrus. Die Auferstehung von Jesus verändert alles im Leben von Maria von Magdala. Die Auferstehung von Jesus verändert alles in der Weltgeschichte, in der Kirchengeschichte und in deiner Lebensgeschichte, wenn du es zulässt. Was wir verstehen müssen ist, die Auferstehung von Jesus basiert nicht auf der Geschichte des Neuen Testaments. Ich sage es nochmal, die Auferstehung von Jesus basiert nicht auf der Geschichte des Neuen Testaments, sondern die Geschichte des Neuen Testaments basiert auf der Auferstehung von Jesus. Das ist fast das Gleiche und doch liegen Welten dazwischen. Der Punkt, den wir verstehen müssen, ist, es war nicht zuerst das Neue Testament, es war nicht zuerst eine Geschichte, die Menschen geschrieben haben. Und aufgrund dieser Geschichte haben Menschen angefangen, an die Auferstehung von Jesus zu glauben. Die Reihenfolge war, Jesus von den Toten auferstanden. Und auf der Basis dieser Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, haben Menschen angefangen, eine Geschichte über sein Leben zu schreiben. Matthäus, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, war einer der Jünger von Jesus. Er war hautnah dabei. Er hat Jesus gesehen, nachdem er gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Und aufgrund dessen, dass er ihn gesehen hat, hat er ein Evangelium geschrieben über das Leben von Jesus. Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, ist ein Mitarbeiter von Petrus gewesen. Petrus hat Jesus gesehen, leibhaftig, nachdem er von den Toten auferstanden ist, hat seinen Mitarbeiter Markus beauftragt, eine Geschichte, eine Biografie zu schreiben über das Leben und Wirken von Jesus. Lukas war ein Arzt. Lukas schreibt am Anfang seines Evangeliums, dass er recherchiert hat, dass er Zeugen befragte, dass er alle Daten und Fakten gesammelt hat, um am Ende, nachdem er festgestellt hat, dieser Jesus war tot und ist auferstanden, ein Evangelium zu schreiben. Johannes war der Jünger, den Jesus liebte. Johannes war mit dabei, als Jesus verurteilt wurde, als Jesus gekreuzigt wurde. Johannes hat Jesus erlebt, nachdem er von den Toten auferstanden ist, hat angefangen, hat ein Evangelium geschrieben. Jakobus, der den Jakobusbrief geschrieben hat und eine Säule der ersten Gemeinde in Jerusalem, er war ein Bruder von Jesus. Also ein leibhaftiger, ein Bruder von Jesus. Vielleicht gelingt es dir, irgendeinen auf diesem Planeten zu finden, den du ernsthaft glaubwürdig vermitteln kannst, dass du Gott bist. Vielleicht findet sich irgendwo irgendeiner, der denkt, ja, vielleicht, aber weißt du, deinem eigenen Bruder machst du nichts vor. Der eigene Bruder kennt dich. Der eigene Bruder kennt die tiefsten Geheimnisse deines Lebens. Der eigene Bruder von Jesus wird zur Säule der ersten Gemeinde in Jerusalem, schreibt einen Jakobusbrief. Warum? Weil er gesehen hat, wie Jesus gekreuzigt wurde, wie Jesus starb und wie Jesus von den Toten auferstanden ist. Die Auferstehung von Jesus hat das Leben von Maria Magdala verändert, hat das Leben von Petrus verändert, von Johannes verändert, von Jakobus verändert, von so vielen. Es kann dein Leben auch verändern. Es ist nicht die Geschichte vom verlorenen Sohn, die dein Leben verändert. Es ist nicht die Stillung des Sturms, die dein Leben verändert. Es ist nicht die Vermehrung des Brotes, die dein Leben verändert. Was dein Leben verändern kann, ist die Tatsache, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Alles andere ist nice. Alles andere ist hilfreich, da ist so viel Gutes dabei. Aber der Kern des Evangeliums sind nicht die 10 Gebote. Das Kern des Christentums ist nicht eine Religiosität. Das Kern des Christentums ist der Fakt, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Paulus sagt, wenn Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden ist, wären wir die elendsten und die erbärmlichsten Menschen auf diesem Planeten. Warum? Weil wir völlig umsonst geglaubt hätten. Es ist nicht so, dass Glaube umsonst. Glaube ist gut für deine Ehe. Glaube ist gut für deinen Umgang mit Finanzen, für so vieles. Glaube ist gut für deinen Charakter, für Nächstenliebe. Glaube ist eine gute Sache. Aber das Zentrum des Glaubens ist nicht ein gutes Benehmen. Das Zentrum des Glaubens ist nicht Religiosität. Das Zentrum des Glaubens ist nicht ein Sonntagmorgen-Gottesdienstbesuch. Das Zentrum des Glaubens ist nicht 10 Gebote. Das Zentrum des Glaubens ist der Fakt, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und der feste Glaube daran, dass er wiederkommen wird, um diejenigen zu sich zu holen, die an ihn glauben. Damit auch du und ich ewig leben können. Und die Hoffnung auf ewiges Leben liegt begründet in dem Fakt, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dass der Tod besiegt ist und dass der Tod nicht das letzte Wort über dich und über mich hat. Manche von euch haben es vielleicht mitbekommen, am Montagabend ist Silke Kern verstorben, hat viele Monate mit Krebs gekämpft, mit Höhen und mit Tiefen, durfte friedlich einschlafen. Aber wer sie gekannt hat, der wusste, dass in ihrem Herzen eine Hoffnung ist, fast schon eine Vorfreude auf den Himmel. Nicht, weil sie das Leben nicht mehr wollte, nicht, weil sie die Menschen nicht mehr mochte, aber weil sie wusste, Jesus wartet auf mich. Weil sie wusste, der Tod ist das Schlimmste, was mir hier auf dieser Erde passieren kann. Aber gleichzeitig der Weg zum Vater im Himmel. Am Montagabend ist sie eingeschlafen, heimgegangen. Am Donnerstagnachmittag in der Aussegnung im familiären Kreis, stand mit Katrin am offenen Sarg. Oh, ich weiß nicht, wie oft du schon einen Toten gesehen hast, ich noch nicht so oft. Und du schaust da drauf und denkst dir, da ist alles dran. Da fehlt nichts, außer das Leben. Das sind die Arme, das sind die Finger, das sind die Augen, das sind die Haare. Das ist alles da, außer Leben. Und auf einmal wird dir bewusst, dass das Leben nicht in deiner und nicht in meiner Hand liegt. Kannst Diäten machen, so viel du willst, kannst Sport treiben, so viel du willst, kannst Pillen schlucken, so viel du willst, aber am Ende des Tages müssen wir uns alle eingestehen, dass unser Leben nicht in unseren Händen liegt. Und an diesem Grab zu stehen und zu realisieren, wie vergänglich das Leben ist, wie schnell es aus sein kann, obwohl alles da ist, einfach weil das Leben verschwindet. Und gleichzeitig zu wissen, dass es Hoffnung auf ewiges Leben gibt. Nicht als Illusion, nicht als Trostpflaster für Menschen, die sich sonst nicht zu helfen wissen, sondern basierend auf diesem historischen Fakt, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, ist die größte Hoffnung, die du auf diesem Planeten überhaupt nur finden kannst. Ich möchte dich einladen, nochmal aufzustehen. Wir wollen einen Song singen. Und dieser Song singt von dieser Ewigkeit. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Die Ewigkeit, der Himmel, die Gemeinschaft mit Gott, ist das, wozu Adam und Eva eigentlich geschaffen waren. Die Ewigkeit, der Himmel, die Gemeinschaft mit Gott, ist die Bestimmung für jeden einzelnen Menschen. Und da gibt es so viel Hoffnung. Basierend auf dieser historischen Tatsache, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Wenn du heute Morgen hergekommen bist und immer nur etwas über Jesus geglaubt hast, dass er ein guter Mensch ist, dass er ein paar gute Reden gehalten hat, dass er einen vorbildlichen Charakter und eine gute Ethik hat, vielleicht ist heute Morgen der Moment, wo du anfangen solltest, an Jesus zu glauben. Nicht mehr nur über Jesus zu glauben, sondern an Jesus zu glauben. Der Glaube an Jesus ist dieses Siegel, dieses Versprechen, ist diese Garantie auf ewiges Leben. Wenn du spürst, dass hier auf dieser Erde das nicht alles ist, wofür du existierst, dann liegt es daran, weil Gott eine Sehnsucht nach Ewigkeit in dein Herz reingepflanzt hat. Ich würde dich einladen, dieses Lied zu singen. Wenn du noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann tu es vielleicht während diesem Lied. Sag: Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld, mein Egoismus, mein Stolz, was immer mich abgehalten hat von dir. Ich möchte diesen Schritt gehen, nicht mehr nur über dich zu glauben, sondern an dich zu glauben. Ich möchte mein Vertrauen auf dich werfen. Hilf mir, dein Kind zu sein. Ich möchte die Ewigkeit bei dir verbringen. Lass uns gemeinsam singen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Ich sehne mich nach einem Ort.
Ich sehne mich nach einem Ort.
Danke, Jesus.
Wo alles Leid ein Ende hat. Denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen.
Hilf uns zu verstehen, Herr.
Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg.
Danke, dass du da bist.
Schau
danke,
ich auf das, was nie vergeht.
Danke, Jesus.